wahrhaftig auferstanden. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und das sind ja, ich hatte es ja schon gesagt am Anfang, dieser Eröffnungsworte, die oftmals in Kirchen und Gemeinden am Anfang gesprochen werden bei dem Ostergottesdienst, zu allen, also in die Liturgie eigentlich so ein bisschen etabliert worden ist in den Jahrhunderten der Kirchengeschichte. Und es ist ein Glaubenszuspruch, ein glaubensvolles Bekenntnis, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Ja. Dass wir das uns immer wieder zusprechen, dass wir das bekennen, weil ich glaube, dass bei allen Dingen, die es zu glauben gibt, die Auferstehung Jesu die größte Herausforderung für den Glauben ist. Könnte das sein? Bei all den Dingen, was du zu glauben hast, ja, als Christ, ist die Auferstehung, denke ich, das die größte Herausforderung. Und dennoch ist die Auferstehung ja der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Das Wichtigste. Ja. Und ich möchte uns heute mal darin bestärken, dass die Auferstehung Jesu wirklich ein historischer Bericht ist. Nicht eine erfundene Geschichte, irgendwie eine Parabel, eine kunstvoll ausgeschmückte Vorstellung der Jünger, weil sie irgendwie die Trauer bewältigen wollten oder die Idee Jesu lebt weiter oder solche philosophischen Gedanken. Nein, es ist kein Hirngespinst, auch keine Legende, sondern die Auferstehung, es handelt sich um einen wirklich historischen Bericht. Und da möchte ich mit euch heute mal so ein bisschen die Beweisführung anschauen. Denn es ist ja nichts mehr so sehr umstritten wie die Auferstehung. Dass Jesus mal geboren würde, da gehen viele noch mit. Da sagen, ja, der hat gelebt, das kann sein, das passt. Dass er auch gute Dinge gesagt hat, gute Dinge getan hat, ja, da gehen auch viele noch mit. Dass er ein guter Mensch war, dass er gestorben ist. Na gut, jeder Mensch muss ja mal sterben, ne? Aber auferstanden, das fordert unseren Glauben schon ganz schön heraus. Doch wenn Christus nicht auferstanden wäre, was wäre dann? Dann könnten wir hier zusammenpacken. Dann könnten wir zusammenpacken, könnten nach Hause gehen, stimmt's, Renate? Klar, das Frühstück ist auch nett, aber ansonsten hätte das alles nicht sehr viel Sinn. Wir würden Kirche spielen irgendwie. Das hätte keinerlei Bedeutung. Paulus sagt das mal ganz krass im Korintherbrief. 1. Korinther 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Also all das, was ich weitergebe, wäre inhaltslos. Inhaltslos, aber auch euer Glaube. Hätte keinerlei Bedeutung. Vers 17 noch dazu. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also die Auferstehung Jesu ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Es wäre alles inhaltlos, nichtig, vergebens, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Das ganze Kapitel 15 übrigens ist ein Plädoyer von Apostel Paulus über die Auferstehung Jesu oder für die Auferstehung Jesu, dass sie so gewesen ist, wie sie ist. Und so möchte ich mit uns heute mal diese Beweisführung des Paulus anschauen und ich lese ab Vers 3. Verzeihung. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für eure Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen verstorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hätte. Anscheinend gab es da in Korinth in der Gemeinde einiges an Verwirrung. Was die Auferstehung betrifft, kann das sein? Kann ich das glauben? Ist das wirklich so gewesen? Eine junge Gemeinde, wir müssen uns überlegen, zu der Zeit war die Gemeinde in Korinth circa 4 Jahre alt. Alles Menschen, die neu im Glauben standen. Wie kann das sein? Wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich mich darauf verlassen? Das war ja auch die Frage. Kann ich mich darauf wirklich verlassen? kann ich mit voller Überzeugung sagen, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und manchmal gibt es ja auch Zweifel und auch mir oder uns fällt vielleicht auch gewisse Dinge schwer, uns vorzustellen, schwer zu glauben. Aber die Frage ist, wie bekommen wir Gewissheit? Wie bekommen wir Gewissheit darüber? Bei den Ausführungen von Paulus hier, er hat ein Ziel. Er will den jungen Christen Sicherheit vermitteln, dass das, was sie glauben, wirklich geschehen ist und dass das Bestand hat. Dass sie wirklich sagen können, voller Überzeugung, er ist wahrhaftig auferstanden. Und in diesem Text, den ich gelesen habe, da nennt der Apostel Paulus drei Gründe für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Als erstes sagt er, das, was ich euch erzählt habe, das steht schon in der Heiligen Schrift. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Und Paulus meint hier die hebräische Bibel, also dass die Schriften, die schon über Jahrhunderte hinweg bekannt waren, immer wieder überliefert wurden, die auch unter anderem vorausschauende Wahrheiten beinhalten und weitergegeben haben. Und wenn wir mal überlegen, alles, was wichtig ist für unseren Glauben, was wir auch im Neuen Testament finden, wird im Alten Testament begründet oder wird mit dem Alten Testament in Verbindung gebracht. Ja? Petrus, wenn er gepredigt hat, Paulus, wenn er gepredigt hat, er hat aus dem Alten Testament gepredigt. Das Neue gab es in der Zeit noch nicht. Und es wird viele Wahrheiten des Neuen Testamentes werden durch das Alte Testament gedeutet, verständlich gemacht. Es besteht also ein unauflösbarer Zusammenhang, ein glasklarer Zusammenhang zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Manchmal wird das ja gerne vernachlässigt, ist das nicht mehr so wichtig, überholt und solche Gedanken. Aber den ersten Christen war wichtig, dass sie diese Dinge, die sie erlebt haben, auch nachprüfen konnten in den Schriften, in den Schriftrollen und sich da vergewissern konnte. Und diese Ereignisse, Jesus richtig einzuordnen, zu verstehen, da brauchten sie und brauchen auch wir das Alte Testament. Oder sollte ich vielleicht sagen, das Erste Testament? Diese Begrifflichkeit Altes Testament ist ja erst in der Kirchengeschichte entstanden, da ist ja nicht inspiriert. Ja? Aber dieses Wort Alte, das lässt ja schon so ein bisschen wie überholt und veraltet so mitschwingen. Aber nein, vielleicht sollten wir in Zukunft eher lieber sagen, das Erste Testament. Ja? Da hat sich Gott mitgeteilt, da hat er sich bekannt gemacht und da hat er Prophezeiungen gegeben für die Zukunft, sogar eine Sicht für eine zukünftige Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit herrscht, wo er selbst regiert. Und diese alten Schriften hatten Gewicht gehabt, sie hatten Bedeutung gehabt. Die Menschen des Altertums hatten eine gewisse Wertschätzung für alte Texte, für alte Schriften. Heute ist es ganz anders. Ja. Wir sind immer so drauf, wir wollen immer das Neueste. Ja. Muss immer up to date sein und aktuell. Heute werden ganz schnell Sachen unmodern. Damals hatte man einen großen Respekt vor Dingen, die alt waren. Allein, dass die Juden ein Buch hatten oder Schriftrollen hatten, die über 1000 Jahre alt waren, verschaffte ihnen Respekt auch bei den anderen Völkern. Ja, das war etwas Besonderes und da wurde großen Wert drauf gelegt. Also das hatte ein gewisses Gewicht und so kann Paulus sich auch darauf berufen und sagen, hier gibt es Texte, die könnt ihr nachlesen, die sprechen davon, die sprechen von Jesus Christus, die sprechen davon, dass er auferstehen wird, dass er nicht die Verwesung sehen wird. All diese Dinge könnt ihr da drin schon nachlesen. Gerade im Propheten Jesaja, er hat besonders deutlich das herausgehoben, 700 Jahre bevor Jesus gelebt hat, ja. Unsere Leiden hat er getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Der Herr ließ ihn treffen, unsere Schuld. All diese Dinge sind drin zu unserem Frieden, für unsere Heilung, für uns, immer wieder, für uns, ja, macht Paulus deutlich. Und Jesus trug dein Schicksal an deiner Stelle, diese Strafe, die dich getroffen hätte. Und das finden wir alle schon in dem ersten Testament. Er wurde begraben, so sagt Paulus. Das ist jetzt nichts Besonderes, ja? Ist eigentlich es gehört sich so, dass man Verstorbene begräbt, aber jetzt kommt die Sensation. Am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Das passiert eigentlich nicht, das Tote auferstehen. Auch damals nicht. Manchmal denkt man ja, die Leute damals waren leichtgläubiger, ja? Den kann man sowas erzählen, so eine Auferstehungsgeschichte. Nein, nein, das denke ich nicht. Paulus hat hier als Beleg für die Wahrheit nicht nur einzelne Bibelverse im Blick, sondern er bezieht sich auf das Gesamtzeugnis der Schrift, wo von Anfang an die Rettungsabsicht Gottes deutlich wird. Wo das Vorhaben Gottes mit den Menschen deutlich wird. Wie sehr er die Menschen liebt und dass er sie am Ende retten möchte. Und Paulus versucht das klar zu machen. Das, was ich euch erzähle, diese rettende Botschaft, das könnt ihr alles schon lesen in der Schrift, in den Schriften, in der Heiligen Schrift. Das könnt ihr nachprüfen. Und das gilt auch für all das, was ich euch weitergebe. Es sollte möglichst in der Schrift, in der Bibel zu finden sein. Nachprüfbar sein. Das ist die Grundlage unserer Verkündigung. Gott hat uns ein Buch hinterlassen, was schon seit 1000 Jahren überliefert wurde, immer wieder. Und zu allen Zeiten Menschen überzeugt hat, Menschen ergriffen hat, Menschen glauben oder was den Menschen Glauben geschenkt hat. Also der erste Beweis, den ersten Beleg, den Paulus hier bringt für die Auferstehung, du findest dieses Zeugnis in der Bibel. Und des Weiteren führt Paulus Zeugen auf. Dieses geschehene Ereignis, diese Auferstehung, sie wurde ja bemerkt. Sie wurde erlebt, wahrgenommen oder weitererzählt. Ja, Paulus konnte Leute aufzählen hier, die Jesus gesehen hatten nach dem Tod, nach seiner Auferstehung. Er zählt auf, er hat sich zuerst Petrus gezeigt. Natürlich wissen wir, dass Petrus nicht der Erste war, der Jesus nach der Auferstehung gesehen hat. Ja, die ganze Frauengeschichte, darüber habe ich mit euch schon gesprochen, das ist ein Beweis für sich, ja, dass das echt ist, die Auferstehung. Aber Petrus, er war eine herausragende Persönlichkeit der ersten Christenheit, hatte so eine Führungsposition, eine Schlüsselrolle in der ersten Gemeinde. Und das wusste man auch in Griechenland, in Korinth, war Petrus bekannt. Und so kann Paulus ihn hier aufzählen als Zeugen. Und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Also so diese ersten Jünger, die Jesus noch handverlesen ausgesucht hat und zu Aposteln ausgebildet hatte, die könnt es auch bestätigen, sagt Paulus hier. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Also so circa 25 Jahre nach dem Ereignis ist das jetzt hier, also 25 Jahre später, leben noch einige davon oder die meisten noch davon. Einige sind inzwischen gestorben, sagt er. Und es war wahrscheinlich in Galiläa, wo Jesus länger als wie in Jerusalem gewirkt und gelebt hat, wo er viele Anhänger hatte. Davon geht man aus. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Jakobus, sein Bruder, der zunächst erstmal nichts von Jesus, dem Messias, wissen wollte, der eher außen vor war, aber auch ihn ist Jesus erschienen und er wird dann letztendlich zu einer wichtigen Person der Jerusalemer Gemeinde. Und offenbar war auch er in der Gemeinde in Korinth bekannt gewesen. Und schließlich noch allen Aposteln, also allen Gesandten, die im Auftrag der Gemeinden unterwegs gewesen sind. Apostel werden ja nicht nur die 12 bezeichnet, sondern darüber hinaus gibt es dieses Amt der Apostel auch weiterhin. Gesandte, so kann man es übersetzen, Boten. Sie alle, sagt Paulus, sie alle können die Auferstehung bezeugen. Ja. Und wenn Paulus so das aufführt, dann spüre ich oder dann merke ich so, wie Paulus eigentlich sagen will, ihr könnt das nachprüfen, ihr könnt die Zeugen befragen. Klar wäre es damals ein bisschen schwieriger als heute gewesen, von Korinth nach Jerusalem oder Israel zu reisen, ja, irgendwie zu laufen, zu reiten, zu fahren, zu segeln, weiß nicht. Es wäre aufwendig gewesen, aber es wäre die Möglichkeit bestanden. Sie hätten sich auch einen Gastsprecher einladen können. Ja? Reisekosten wären ein bisschen teurer geworden, aber sie hätten sich einen einladen können. Das wäre doch toll, oder? Wenn wir uns so einen Augenzeuge einladen könnten heute, Damals war das möglich gewesen. Ganz unterschiedliche Leute an verschiedenen Orten, kaum vorstellbar, dass die sich untereinander auch abgesprochen haben, um so eine deckungsgleiche Lügengeschichte zu erfinden. Nein, es wäre ein bisschen Aufwand, aber es wäre möglich gewesen, ihr könnt die Augenzeugen fragen. Viele davon leben noch, sagt Paulus. Es war nachprüfbar. Und wenn du jetzt mal so überlegst, auch in deinem Leben gab es doch Menschen, die dich von dieser Tatsache der Auferstehung überzeugt haben, die dir erzählt haben, etwas weitergegeben haben, die Zeugnis gegeben haben für dich. Zeugen der Auferstehung. Jetzt bist du Zeuge der Auferstehung, weißt du das? Unterschätzt das nicht. Auch du bist ein Zeuge der Auferstehung. Du bist Zeuge mit deinem Leben dafür, dass Jesus lebt. Dass Jesus lebendig ist. Wir sind Zeugen des Auferstandenen. Und deshalb gibt es Gemeinde. Das war Gottes Plan gewesen, lebendige Menschen als lebendige Zeugen für den lebendigen Gott. Ja. Dass Menschen dies weitererzählen, war Gottes Plan von Anfang an gewesen, wie Jesus in unserem Leben wirkt. Das soll immer wieder deutlich werden. Und so hat Paulus aufgezählt, diese heiligen Schriften, wo er das nachprüfen könnte. Er hat die Zeugen genannt. Und dann heißt es, zuletzt hat er sich auch mir gezeigt. Jetzt kommt die persönliche Begegnung. Die persönliche Begegnung, die Schrift kann man nachlesen. Ja, die Zeugen kann man befragen. Aber jetzt wird's persönlich. Jetzt wird's ganz persönlich und Paulus ist das ganz, ganz wichtig und es ist von größter Bedeutung. Er ist auch mir erschienen. Ja? Es muss diese persönliche Begegnung geben. Nicht nur die Schrift, nicht nur vom Hörensagen, sondern es braucht auch diesen Punkt, wo Jesus Christus dir persönlich begegnet. Durch diese Begegnung wurde der einstige Verfolger der Christen zu einem Jesus-Anhänger. Paulus kannte schon vorher all die Schriften. Er war ja studiert, er war gelehrt, unterrichtet. Die Schrift kannte er wahrscheinlich in- und auswendig. Und wahrscheinlich hat er bei seiner Verfolgung auch schon Zeugen befragt. Ja. Zeugen der Auferstehung befragt. Aber was sein Leben verändert hat, war die Begegnung mit dem Auferstandenen. In dem Moment wurde ihm vieles klar. All das, was er vorher aus der Schrift schon kannte, all das, was die Jesus-Fans ihm erzählt haben, die er verfolgt hatte, gab plötzlich Sinn, bekam eine Bedeutung auch für sein Leben. Ja. All das Gerede von Jesus, Messias, Auferstehung, er stellte fest, es ist echt, es stimmt, es ist wahr, wahrhaftig. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und nicht jeder von uns hat oder erlebt so eine dramatische Begegnung mit Jesus, wie der Apostel Paulus. Nicht jeden wirft es buchstäblich zu Boden. Ja. Aber wenn dir Gott begegnet, dann spürst du das auch. Dann merkst du das. Ja. Dann hinterlässt das Spuren in deinem Leben. Ähnlich wie bei Paulus. Ja. Jesus Christus, der diesem Paulus, diesem ehemaligen Christenverfolger, Gewissheit geschenkt hat. Er möchte auch dir oder kann auch dir Gewissheit darüber schenken. Ja. Nichts erfasst dich so sehr wie eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus, dem Auferstandenen. Das ist durch nichts ersetzbar, durch überhaupt nichts. Keine christliche Familie, in der du vielleicht aufgewachsen bist, keine Kirchenzugehörigkeit, keine Tradition. Diese persönliche Begegnung mit Jesus ist durch nichts zu ersetzen. Dass du selbst es erlebst, es erfährst. Christus lebt. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Wenn du also Sicherheit willst, dann musst du Jesus Christus begegnen. Das brauchst du für eine tiefe Überzeugung. Und Paulus führt hier diese Dinge an. Die Bestätigung der Heiligen Schrift, die Bestätigung durch Zeugen und das eigene Erleben. Und das war diese drei Dinge, das war für Paulus untrennbar und so wichtig gewesen. Das, was er erfahren hat, wollte er gerne in der Bibel bestätigt haben. Und das sind auch andere Gläubige. Hat er auch in Jerusalem nochmal nachgefragt, ob das alles sich so verhält. Seine Theologie dann geprüft, ob das passt mit den anderen Aposteln. Ja. Und dann war aber für ihn auch dieses eigene Erleben ganz, ganz wichtig. Ihm war wichtig, das, was er erfahren hatte in seinem Leben, wie gesagt, begründet zu finden. Und so kommt er zu einer ganz tiefen und festen Überzeugung, und diese möchte er auch gern auch anderen Christen vermitteln. Damals in Korinth, heute uns, wahrhaftig auferstanden. Und es ist ja auch wichtig, wenn wir mal so überlegen für unser Leben, es ist ja auch wichtig, dass wir uns sicher sind, oder? Möchtet ihr gerne unsicher herumlaufen? Mit so einer Ungewissheit, ich weiß nicht, ich glaube schon. Ja. Es ist wichtig für uns, dass wir, Jesus Nachfolge ist ja keine Kleinigkeit. Das ist ja keine Nebensache für unser Leben, sondern zumindest bei mir so, es bestimmt alles. Das ganze Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Jesus fordert eine radikale Nachfolge von uns. Und da will ich mir schon sicher sein, dass ich für die richtige Sache kämpfe. Dass es sich lohnt. Es geht schließlich um Leben und Tod. Es geht um die Ewigkeit. Ja. Gottes Liebe ist unverbrüchlich und davon steht geschrieben. Und Gott hat es am Kreuz von Golgatha bewiesen. Gottes Macht ist grenzenlos, auch davon steht geschrieben. Und am Ostermorgen, ist diese Kraft in Beweis getreten, hat er es bewiesen. Und davon spricht die Schrift, davon sprechen die Zeugen und du kannst es erleben. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Gewissheit haben in unserem Herzen, dass wir mit voller Überzeugung sagen können, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Der Herr ist auferstanden. Ja, die Begeisterung fehlt noch ein bisschen, aber nach so einem Frühstück sei euch verziehen. Ich möchte noch beten.